Ja, ich möchte zu Anfang beten und danke dir, lieber Herr, dass du uns als König nahe bleiben möchtest. So wie wir es gerade gehört haben, ein wunderbares Lied. Du sagst, Herr, wer, wenn du für uns bist, wer mag wieder uns sein? Hab Dank, dass du da bist. Amen. Thema Barmherzigkeit Gottes. Zu leise? Das ist Verschluck. Okay. Ein Text aus Jesaja 40. Altes Testament. Wer Bibel dabei hat, ich gucke mal, der darf mitlesen. Und die anderen dürfen zuhören. Jesaja 40, Vers 1, eigentlich ist vorgegeben bis 11, soweit lese ich aber gar nicht, sonst dauert es zu lang. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich könnte sagen, ein nicht ganz einfacher Text. Und doch möchte ich versuchen, es einfach zu machen. Also, es geht um Trost in diesem Text. Tröstet, tröstet mein Volk. Es geht um Trost. Wer braucht Trost? Da wird sich jetzt keiner melden von euch. Aber wer Kinder hat, kleine Kinder, jetzt sind sie weg in der Betreuung, der weiß, dass vor allem kleine Kinder oft Trost brauchen. Wie schnell fallen Kinder hin? Wie schnell sind die Knie aufgeschürft oder sonst was? Und meistens ist es ja nicht so schlimm. Aber der Schmerz ist doch ganz arg groß. Also das wissen wir. Was tut man dann als Eltern? Also ich kann euch sagen, was man als Großeltern tut. Ein Pflaster drauf. Ja, und ich meine, was man als Großeltern tut, so, die Psychologen sagen, das sollte man nicht tun. Also man gibt ein Gummibärchen oder eine Schokolade. Also die Psychologen sagen, das sei schlecht, das sei nicht gut, aber ich kann euch sagen, es funktioniert. Also, auf alle Fälle, es muss ein Pflaster drauf. Ich komme jetzt zum Text und frage, wie tröstet Gott sein Volk, wenn es gefallen ist. Wie tröstet Gott sein Volk, wenn es hingefallen ist? Sein Volk Israel, hier in diesem Text, oder ich kann auch fragen, wie tröstet er sein neutestamentliches Volk, wenn es hingefallen ist? Gibt er uns auch so ein Pflästerchen oder ein Stückchen Schokolade und sagt, wird schon alles gut, ist alles in Ordnung, das heilt von alleine ab. Wir dürfen ja immer vergleichen, die Ausleger oder auch, ich habe es bei Wilhelm Busch hat es auch gesagt, wenn im Alten Testament vom Volk Israel die Rede ist, dann dürfen wir das immer als Bild sehen für das Neue Testament, für die Gemeinde im Neuen Testament. Also nicht so, dass man denkt, die Gemeinde löst das Volk Israel ab. Israel hat eine eigene Geschichte, eine eigene Verheißung, hat eine wunderbare Zukunft. Die Gemeinde selber hat eine noch, ich würde sagen, noch größere, noch bessere Zukunft. Aber das nur nebenbei. Also, Jesaja 40. Bis zu diesem Kapitel redet der Prophet Jesaja von den Sünden Israels. Er muss ein ganz düsteres Bild zeigen. Das Volk Israel hat sich schwer versündigt im Lauf der Jahrhunderte. Er redet hier ganz besonders jetzt zum Volk Juda, aber es gilt auch fürs Nordreich. Fremde Götter, eigene Schuld, Sünde hat sich da aufgehäuft. Sie haben zwar Gottesdienst gehalten, man könnte es jetzt mit heute vergleichen. Sie nannten sich christlich, aber taten alles, was Gott verboten hat. Also bis Jesaja 40 ein ganz düsteres Bild. Und Gott fängt jetzt an und macht ein ganz neues Kapitel auf. Er sagt also, wenn man die vorigen Kapitel liest, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr alle verschleppt werden. Israel wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden und ihr werdet wegkommen nach Babylon, wenn ihr so weitermacht. Und hier schon fängt jetzt der Trost Gottes an. Man geht davon, ja, man sagt, der Prophet Jesaja sei der Evangelist des Alten Testaments. Gott bringt ab hier schon, Jesaja 40, Evangelium. Trost. Tröstet, tröstet mein Volk. Ich habe liest ja immer dann kurz bei Wikipedia, was bedeutet das? Also, so, man hat ja kein Lexikon mehr. Und da heißt es, das Wort Trost heißt dort Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperlichen Schmerz hat. Trost geschieht durch Worte, Gesten oder Berührung. Und von der Wurzel her hängt Trost, das war mir auch neu, mit dem Wort treu zusammen. Im Griechischen bedeutet es auch Zuspruch, Ermahnung, Ermutigung. Wir kennen den Tröster im Neuen Testament, von dem Jesus spricht, der Heilige Geist. Ich hab jetzt drei Punkte, nur ganz kurz. Der erste, Gottes Trost gilt, wem gilt er? Allen Niedrigen, so steht es in der Bibel. Das zweite, Gott fängt immer wieder neu mit den Menschen an. Und das dritte, eine Ermahnung an Gläubige und an Nichtgläubige. Also, das erste, Gottes Trost gilt den Niedrigen. In 2. Korintherbrief, Kapitel 7, schreibt der Paulus, aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstet auch uns. Gott tröstet die Geringen, so schreibt der Paulus. Er tröstet die, die niedrig sind, die am Boden sind, die Trost brauchen. Jesus sagt ja auch, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die, die vor Gesundheit strotzen, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und Jesaja 40, Israel war am Boden zerstört zu der Zeit, von der Jesaja redet. Er blendet ein in die Zeit, wo Israel verschleppt ist, ich habe es gerade gesagt, nach Babylon, zerstört, Jerusalem zerstört, das Volk in Babel weinend, heißt es dort oft. Gott hatte in Israel lange zugeschaut. Sie haben alles getan, was Gott verboten hat, fremde Götter, gesündigt, noch und noch. Gott hat immer wieder durch Propheten zu ihnen geredet. Er hat gesagt, lasst es bleiben. Kehrt um, tut Buße. Immer wieder. Wie oft? Wie oft? Und es ist eigentlich ja wie bei einem Kind. Dort macht man es ja auch so. Wenn ein Kind immer wieder Dinge tut, die es nicht tun soll, dann sagt man, wenn du es noch einmal machst, gell? Wenn du es noch einmal machst, dann aber. Früher hat man gesagt, dann darf man heute nicht mehr. Dann gibt es Handauflegung. Darf man heute nicht mehr. Aber man muss, wenn es wieder passiert, und es passiert halt immer wieder, dann muss man konsequent sein. Sonst wird man nicht mehr ernst genommen. Genauso war es bei Gott. Das Volk ging in die Gefangenschaft. Aber, und was mir jetzt da aufgegangen ist, Gott kann sein auserwähltes Volk nicht leiden sehen. Es tat Gott weh, wenn er zusehen musste, auch wenn er das angeordnet hat. Aber es tat ihm weh, wenn er zusehen musste, wie dieses Volk leidet. Gott ist ja kein gefühlsloser Tyrann, der Freude dran hat, wenn gestraft wird. Der Freude dran hat, wenn es seinen Leuten schlecht geht. Auch wenn sie es verdient haben. Gott leidet. Und ich habe mir gedacht, wenn es im Himmel heißt, ja, gibt es keine Schmerzen mehr. Wenn es im Himmel keine Schmerzen mehr gibt, dann ganz sicher hat Gott Schmerzen darüber, wenn er sein Volk leiden sieht. Und Israel musste leiden. Nicht nur einmal. Hier heißt es, du hast ein Zwiefaches oder ein Zweifaches empfangen. Eigentlich ist es ja noch viel mehr. Sie mussten leiden in Ägypten. Sie mussten leiden in Babylon. 70 Jahre in Babylon. Dann 70 Jahre nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel und alles zerstört. Sie wurden zerstreut in alle Länder. Wie sehr musste Israel leiden im Lauf der Geschichte, verfolgt von vielen Leuten. Drittes Reich nur. Sie sind selbst schuld. Sie sind selbst schuld. Warum? Sie sind nicht schlechter als andere. Sie sind absolut nicht schlechter als andere, aber sie haben ihren Schöpfer abgelehnt. Sie haben ihren Schöpfer abgelehnt. Als Jesus kommen wollte, sagten sie, wir wollen ihn nicht. Wir wollen den nicht haben. Unser Thema heißt Barmherzigkeit. Wäre ich an Gottes Stelle, ich wäre schnell fertig. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann will ich auch nicht. Aber Gott ist anders. So ist Gott nicht. Gott sagt nicht, ihr seid ja selbst schuld. Seht mal zu, wie ihr jetzt zurechtkommt. Geschieht euch gerade recht. Gott ringt um sein Volk und das gilt auch heute noch. Er ringt um jeden Einzelnen. Und Gottes Trost und Gottes Barmherzigkeit, die haben einen Namen und dieser Name ist Jesus. Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn. Das heißt, eure Schuld ist abgetragen. Wer hat denn die Schuld abgetragen? Letztlich doch nur einer, Jesus. Jesus. Er hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Klingt jetzt vielleicht etwas abgedroschen, weil man diesen Satz schon 100-mal gehört hat. 1000-mal gehört. Aber wenn ihr dran denkt, wie oft haben wir gesündigt? Ganz bestimmt öfters als 100-mal oder 1000-mal. Also es ist eigentlich der wichtigste Satz in dieser ganzen Welt. Jesus starb für unsere Schuld. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Spurgeon. Ich habe sie, glaube ich, schon mal erzählt. Spurgeon, dieser große Prediger, wir würden sagen ein geistlicher Riese, der wirklich viel zu sagen hatte, der wurde auf seinem Sterbebett gefragt, ob er noch etwas Wichtiges zu sagen hätte. Das sind ja wichtig, die letzten Worte eines Menschen, die nimmt man ja ganz besonders wichtig. Und dann sagt er, ja, Jesus Christus starb für mich. Das war das Wichtigste, was er sagen konnte. Jesus Christus starb für Spurgeon, für Hermann, für euch, für jeden. Und er starb auch für Israel. Auch das muss uns klar sein. Er starb für Israel. Und das ist Gottes Trost. Und die Schuld ist abgetragen. Und wer das im Glauben annehmen kann und fassen kann, der hat ewiges Leben. Der ist bei Gott im Licht. Ich habe nochmal die erste Frage des Heidelberger Katechismus nachgelesen. Es hat mich wirklich nochmal berührt, wenn man sich das einfach ja wirklich auch nachempfindet. Ich lese gerade nochmal. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, heißt es da. Trost. Und dann die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Wisst ihr, das ist Trost. Das ist kein Vertröster auf den Himmel. Nein, das ist schon jetzt, hier und heute. Dürfen wir wissen, wir sind gehalten von unserem Heiland. Das ist Trost. Er hat bezahlt. Die Schuld ist abgetragen. Punkt 2. Gott fängt immer wieder neu mit den Menschen an. Gott fängt immer wieder neu mit den Menschen an. Ich lese gerade mal den dritten Vers nochmal. Da heißt es, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Kommt einem bekannt vor, oder? Vom Neuen Testament her. Johannes der Täufer hat dieses Wort ja wieder aufgenommen und auf Jesus hingewiesen. Das ist er, der da kommt. Jesus macht sich persönlich auf und sucht seine verlorenen Schafe. Der Herr kommt, er sucht seine verlorenen Schafe. Wenn hier von der Wüste und der Steppe gesprochen wird, dann ist es ja für uns auch ein Bild für unser Leben. Christsein ist auf der einen Seite leicht, der Anfang ist oft leicht, aber Christsein ist auch unendlich schwer. Und das wisst ihr alle, dass unser Leben nicht nur, da scheint nicht immer nur die Sonne, sondern da gibt es viele Regentage, da gibt es dunkle Wolken, da gibt es Gewitter, da gibt es alles Mögliche in unserem Leben. Zeiten der Not, Zeiten der Angst, Zeiten der Prüfung, Zeiten von Leiden. Das alles dürfen wir auch sehen, wenn es hier heißt, in der Wüste. Wüste und Steppe. Ja, und wenn es so ist, was machen wir dann? Dann rufen wir zu Gott. Macht jeder. Aber in vielen Fällen hat man das Gefühl, Gott hört gar nicht. Du rufst und Gott hört gar nicht. Es passiert nichts. Ihn kümmert gar nicht, dass es mir so schlecht geht. Habt ihr schon drüber nachgedacht? Warum? Hört Gott nicht? Oder schlechte Ohren? Ganz bestimmt nicht. Und es ist auch nicht so, dass, so wie es mal im Alten Testament heißt, dass unsere Sünden ihn davon trennen, dass er uns erhören kann. Nein, es muss nicht immer eine Sünde vorliegen. Aber Gott hat einen anderen Zeitplan. Er will, wenn er uns warten lässt, er will, dass wir Geduld lernen. Und was noch wichtiger ist, er will, dass wir Demut lernen. Gott tröstet die Niedrigen, habe ich vorher gesagt. Er tröstet die Niedrigen, die Demütigen. Wer ist niedrig? Der, der demütig ist. Wisst ihr, wir beten oft, Herr, wenn es uns schlecht geht, Herr, stärke mich. Herr, gib mir Kraft. Und ich weiß auch, wie es gemeint ist. Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns kraftlos und dann beten wir, Herr, gib uns Kraft. Aber eigentlich sollten wir beten, Herr, nimm mir meine Kraft. Nimm mir meine eigene Kraft. Mach mich niedrig. Mach mich klein. Mach mich schwach. Und wenn ich das tue, dann kann der Herr kommen. Dann kann er kommen, dann ist der Weg eben für ihn, dann kann er helfen. Und er ist noch nie zu spät gekommen, ganz bestimmt nicht. Wenn es hier heißt, bereitet den Weg des Herrn, bereitet den Weg in der Steppe, eine Straße, dann heißt es jetzt für mich, hör endlich auf, in eigener Kraft zu wirken. Hör auf, schlag nicht um dich, rechne mit dem Eingreifen und der Macht Gottes. Er will die Berge und Täler unseres Lebens beseitigen. Und wir dürfen es glauben, Gott ist nicht ferne von uns. Er wartet nur darauf, bis wir soweit sind, bis wir aufhören, unseren eigenen Wille durchzusetzen. Ihr kennt bestimmt das Bild vom Rettungsschwimmer. Ich bin kein guter Schwimmer. Wo ich klein war, bin ich immer nur ins Wasser, wenn man mir so ein Spielzeugauto versprochen hat. Das war also schon. Aber die Leute, die gut schwimmen, DLRG und so, die können das wahrscheinlich bezeugen. Wenn jemand am Ertrinken ist, kann man ihn nur retten, wenn er nicht mehr wild um sich schlägt. Sonst kann man ihn nicht retten. Und so ist es mit geistlich, kann uns der Herr nur helfen, wenn wir nicht mehr selber um uns schlagen, wenn wir nicht mehr selber in unserer eigenen Kraft alles bewerkstelligen wollen. Der Apostel Paulus hat es selber erfahren. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle auch im 2. Korintherbrief, wo es heißt, wo er sagt, dieser Pfahl im Fleisch, wir wissen nicht, was es war, irgendeine Sache, die ihn sehr geplagt hat, wo Gott zu ihm gesagt hat, lass es. Lass dir genügen, an meiner Gnade, das genügt. Und da kommt er zur Besinnung. Da merkt er, es kommt nicht auf meine Stärke an. Da, ich muss das gerade mal lesen. Da sagt Gott zu ihm, lass dir genügen an meiner Gnade, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und dann schreibt der Paulus, darum will ich mich am liebsten viel mehr rühmen meiner Schwachheit. Wir rühmen uns gern mit dem, was wir alles können, was wir alles tun, was wir alles schaffen, wie stark wir sind. Er sagt, ich will mich rühmen meiner Schwachheit. Warum? Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Christus kann erst wirken, wenn ich schwach bin. Und dann schreibt er, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Kann ich mir jetzt so nicht für mich übernehmen, 1:1, gebe ich ganz ehrlich zu. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann erfahre ich die Kraft Gottes. Frage, wie hilft und wie tröstet der Herr uns heute? Heute. Wenn du Hilfe und Trost brauchst. Ja, am liebsten wäre uns ja, wenn er das, was uns Not macht, was uns Probleme macht, wenn er das uns wegnimmt. Das wäre uns am liebsten. Darum beten wir ja auch. Kann er machen. Aber in den meisten Fällen macht es nicht. Zumindest nicht sofort. Und dennoch tröstet er uns. Oft verändert er nicht die Situation, er verändert mich, er verändert uns, unsere Einstellung zu der Sache. So tröstet er uns meistens. Er kann bewirken, dass ein Bibelwort zu uns spricht. Vielleicht irgendwo ein Spruch auf dem Kalender, wo wir gerade, mich sag mal, zufällig lesen. Oder ein Wort in der Bibel. Oder dass uns ein Wort in der Predigt besonders anspricht, das meine Situation gerade beleuchtet, wo ich denke, der weiß doch gar nicht, wie es mir gerade geht. Und trotzdem betrifft es gerade mich. Oder er kann auch Menschen benutzen, die uns irgendein richtiges Wort zur rechten Zeit geben. Nicht wie die Freunde Hiobs, die haben gesagt, du bist selbst schuld. Nein, liebe Menschen. Und noch eins, vielleicht fühlt sich der eine oder andere gerade auch wie ein verlorenes Schaf, das da in der Wüste auch umherirrt, dass er sagt, ja, ich glaube, Gott hat mich vergessen. Gott hat mich vergessen. Ich glaube, wir gehen alle irgendwann mal solche Wege wie ein verlorenes Schaf, solche Wege, die wo wir denken, Gott hat uns vergessen. Wisst ihr, und dann müssen wir Lukas 15 lesen. Das ist für mich eins der schönsten Kapitel. Lukas 15, da geht es um alles Verlorene, was man so verloren hat. Auch ein verlorenes Schaf. Und da sehen wir, wie barmherzig Gott ist. Barmherzigkeit Gottes. Der Hirte, wie heißt es da? Der Hirte, das ist der Herr Jesus. Er gibt uns nie und nimmer auf. Und das dürfen wir glauben, dass er uns nicht vergessen hat. Auch wenn wir es denken, er hat uns vergessen, er hört nicht. Was macht er dort? Heißt es, er geht und sucht das Schaf. Und wie lange? Wie lange sucht er es? So lange. Also es heißt nicht, wenn er es nicht gefunden hat, irgendwann gibt er auf. So macht es ja, muss man es manchmal machen, wenn Leute im Gebirge zum Beispiel verloren gehen, vermisst sind, irgendwann müssen die Retter sagen, jetzt müssen wir es aufgeben. So macht es der Herr nicht. Es heißt in der Bibel, er geht, sucht so lange, bis er es gefunden hat. So lange, bis er es gefunden hat. Er gibt nicht auf. Und dann heißt es, wenn er es gefunden hat, was macht er dann? Dann legt er es auf seine Schulter, voller Freude. Mir ist aufgefallen, wir hatten die Freude. Die Freude hat nicht das Schaf, sondern die Freude hat der Hirte, der Herr Jesus. Er freut sich. Das ist das Wunderbare. Jesus freut sich. Er legt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Ja, und da will doch jeder hin. Nach Hause. Und dann noch getragen werden. Ja, gibt es was Besseres? Auf der Schulter liegen vom guten Hirten. Und getragen werden, du musst gar nicht mal alleine gehen. Egal wie dein Weg ist, egal wie gefährlich der ist, da geht es vielleicht so, ich kann mir das jetzt einfach vom Gebirge her vorstellen, über schmale Brücken, über Felsen und so weiter. Du musst selber gar nicht laufen. Traust du ihm zu, dass er dich darüber trägt, auf seinen Schultern? Glauben wir das? Wir können ganz beruhigt ruhen auf seinen Schultern. Gibt es was Besseres? Ganz bestimmt nicht. Punkt 3. Ich habe ihn überschrieben. Eine Ermahnung an alle Menschen. Überdenkt euer Leben. Überdenkt euer Leben. Ich lese die Verse. 6 bis 8, es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Bibel sagt uns das an so, so vielen Stellen, dass unser Leben einer Blume gleicht. Wir waren eine Woche in Südtirol, das Wetter war auch nicht so ganz toll, aber die Blumen haben geblüht. Wenn die Sonne nicht scheint, dann haben die Blumenwiesen uns angelacht. Aber angenommen, ich würde jetzt im Oktober oder November hingehen, was wäre dann? Nichts mehr. Grau oder braun oder abgemäht oder der Schnee drauf, was weiß ich. So schnell vergeht's. Gut, schaut die Rose an, wie toll die aussieht. Muss ich mal ganz genau anschauen. Also ich bin jetzt nicht der Oberblumenfreund, aber so eine Rose kann einen wirklich begeistern und dann duftet sie noch. Manche Menschen duften ja auch, gell? Aber meistens nicht so gut wie Rose. Die Bibel vergleicht unser Leben mit einer Blume. Wie schnell ist sie verblüht? Gut, natürlich sagen wir, so schnell ist unser Leben jetzt nicht vorbei. Klar, ganz so schnell. Vor allem, wenn man jung ist, dann denkt man, ach, das ist noch viel Zeit. Das sind noch viele Jahre. Das weiß ich auch, wie das war. Es ist noch lang, bis ich alt werde. Aber fragt mal die Älteren und die Alten, gehört jetzt auch dazu, wie schnell, also im Nachhinein, gefühlsmäßig, klar, ein Jahr ist ein Jahr, da kann man nicht dran rumreden, aber gefühlsmäßig, wie schnell doch das Leben an einem vorübergegangen ist. Eigentlich wie ein Strich. Und die haben mir das nochmal, wenn du so über den Friedhof gehst, dann siehst du ja die Grabsteine, dort steht dann der Name, was weiß ich, Fritz Müller oder so, 1940 bis 2010 und dazwischen ein Strichlein. Und das Strichlein ist dein Leben, das müsst ihr euch vorstellen. Das Strichlein ist unser Leben. Das war sein Leben. Wenn man nicht mehr über ihn sagen kann. Und wenn unser Leben mehr sein soll als so ein Strichlein, dann brauchen wir etwas, was bleibt. Dann brauchen wir ein Leben, das hineinreicht in die Ewigkeit. Dann brauchen wir ein ewiges Leben, das es nur bei Jesus gibt. Aber auch für uns Gläubige möchten wir ein Leben haben, wo wir etwas hinterlassen. Ein Leben, wo wir auch Lohn mitnehmen in die Ewigkeit. Ich möchte nicht nur ein Strichlein haben. Also nochmal, Gott hat die Blume wunderschön geschaffen. So viel Formen, so viel Farben. Und auch fast das ganze Jahr blüht doch irgendwo etwas. Und jetzt sagt Gottes Wort, genauso schön ist auch der Mensch. Ist wie bei, also wenn ihr kleine Tiere anschaut und große Tiere, dann muss man auch sagen, die kleinen Tiere sehen viel hübscher aus als die großen Tiere. Ein bisschen ist es auch bei Menschen so. Also Kinder und junge Menschen sehen einfach schöner aus als so ältere Menschen. Es ist so. Mir ist ein Lied eingefallen, ein altes Lied, da heißt es in einer Strophe, Schönster Herr Jesu heißt es. Die Ältere kennen es. Aber das sind einfach auch Lieder, die auch was ausdrücken. Da heißt es in einer Strophe, schön sind die Blumen, schön sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben. Doch Jesus lebt in Ewigkeit. Und das sagt uns auch unser Text. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und wisst ihr, ein Mensch, er kann uns noch so sympathisch sein. Ein Mensch, er kann uns noch so schön erscheinen. Aber wenn du einen Menschen lange Zeit beobachtest und anschaust, ein Mensch, er wird immer verlieren. Seinen Heiligenschein, seine Schönheit wird verlieren. wenn du Jesus anschaust in seinem Wort, dann wird er dir immer lieber, immer schöner, immer größer. Und das ist der Unterschied. Dass man mich richtig versteht, ich sage nicht, dass man keinen Wert auf sein Äußeres legen soll. Das hat Gott nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Er hat es uns gegeben, auch dass wir es pflegen. Und dennoch, das Gras verdorrt, heißt es, die Blumen welken. Und du könntest die Blume anmalen im Herbst, sie welken trotzdem. Du könntest sie mit frischer Farbe anmalen, aber sie welken. Und so ist es mit uns Menschen. Jakobus sagt sogar, dass unser Leben ein Dampf ist, der schnell vergeht. Oder der Mose sagt es in Psalm 90, die Menschen sind am Morgen wie Gras, das aufsprost, am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Warum sagt Gott uns an so vielen Stellen, dass unser Leben wie Gras ist? Antwort: damit wir klug werden. Zwei Dinge möchte Gott uns sagen. Und das sage ich jetzt zum Schluss. Das eine: an die, die nicht bekehrt sind, die sollen zum Nachdenken angeregt werden. Die sollen nachdenken, wie kurz das Leben ist. Und wie wichtig es ist, dass man bereit wird zur Begegnung mit Gott. Wie schlimm muss es sein, wenn man vor Gott steht und wenn er fragt, kann ich auf 1000 nicht eins antworten. Und ich habe keinen, der für mich gerade steht. Gilt für alle, die ihm noch nicht gehören, die noch nicht Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Und das Zweite, das gilt allen, die Jesus im Leben aufgenommen haben, allen Gläubigen. Es soll die Gläubigen dazu bringen, dass wir unsere Tage nutzen, dass wir unser Leben nicht vergeuden. Gott können wir nicht beeindrucken mit einem jugendlichen Äußeren. Gott können wir nicht beeindrucken mit anderen Dingen. Mir ist da auch ein Wort über die bei ihrer Tageslese aufgefallen. Da heißt es in Psalm 147, Gott hat kein Gefallen an den Beinen des Mannes. Klingt komisch, aber bedeutet, Gott legt nicht viel Wert drauf, dass ihr sportlich gut seid. Muss nicht sein. Das beeindruckt Gott nicht, wenn ihr 100 Meter in 10 Sekunden lauft. Das beeindruckt Gott nicht. Aber wiederum, ich sage das, ist auch nicht verboten, dass man Sport treibt. Aber Gott hat Gefallen an etwas ganz anderem. Im gleichen Psalm heißt es, Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Daran hat er Gefallen, an einem Leben, das ihn ehrt und ihn Herr sein lässt. Das auch die Tage nutzt, nutze die Tage. Ich schließe mit einem ernsten Wort, das kommt nicht von mir, das kommt von Elias Schrenk. Kennt den jemand? Das war ein vollmächtiger Evangelist vor, ich weiß gar nicht, 100 Jahren oder so. Der hat seinen Zuhörern ständig zugerufen, bringt euer Leben in Ordnung. Bringt euer Leben in Ordnung. Ich möchte es auch uns sagen. Das Leben ist zu kurz, um es zu vergeuden. Das gilt den Jüngeren, aber es gilt auch uns Älteren. Es gilt mir. Und es ist auch nie zu spät, auch für uns Ältere, es ist nie zu spät, dass wir unserem Herrn sagen, Herr, ich möchte den Rest meines Lebens nicht vergeuden. Möchte dir gehören. möchte näher an dir dran sein. Ich möchte mehr Gemeinschaft mit dir haben. Am Herrn liegt es nicht. Er wartet drauf. Es liegt an uns. Aber er ist bereit. Und ich wünsche es uns. Amen. Ich möchte noch beten. Und möchte dir danken, lieber Herr, dass du ein Herr bist des Trostes, der sieht, wie es uns geht in unserem Leben, den es nicht unberührt lässt, wenn es uns auch schlecht geht. Und doch wissen wir, dass deine Hilfe nie zu spät kommt, dass du uns dennoch nahe bist, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber wir danken dir, Herr, dass du unsere Schuld abgetragen hast. Dass du für unsere Schuld gerade gestanden bist. Wir möchten dir immer wieder tausend Dank sagen dafür, ja, dass wir rein sein dürfen vor dir. Und wir möchten dir Dank sagen, dass du uns nachgehst. Dass du uns immer wieder auch aufrufst, kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Ich bin sanftmütig und demütig und lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hab Dank, lieber Herr, dass wir auch in jeglicher Lebenszeit, in jeglicher Situation kommen dürfen. Ganz ehrlich vor dir und sagen, Herr, ich möchte mit dir leben. Mach du mein Leben reich. Amen.